Einen wunderschönen guten Morgen. Sehr, sehr herzlichen Dank euch, die ihr uns in Anbetung reingeführt habt. Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Das ist wahr und richtig, richtig schön zu wissen, dass das auch über buchstäblich Jahrtausende wahr bleibt. Es ist total schön, mal wieder hier zu sein. Nachdem wir letztes Mal, Heiko und ich, hier waren, haben wir gedacht, wir müssen jedes, also weil wir dann so lange Pausen gemacht haben, manchmal von 1,5 Jahren oder 2 Jahren, muss man jedes Mal wieder von vorne anfangen, seine ganze Geschichte zu erzählen und so. Und das ist nicht gut. Und dann haben wir abgemacht mit den Ältesten, dass wir 2-mal pro Jahr kommen. Ich hoffe, das geht nicht zu schnell auf den Wecker, aber dann braucht man wenigstens nicht jedes Mal genau wieder von vorne anfangen, alles zu erklären. Genau. Und für uns ist es wirklich also ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich meine, ich bin hier groß geworden. Heike war zumindest mal 1 Jahr lang oder 1,5 hier. Genau. Jetzt muss ich mal kurz das hier in die Gänge kriegen. Ja, genau. Also, ich muss das einfach zeigen. Das ist wie so mal eins von den neuesten Bildern von der Familie. Ich erkläre jetzt nicht groß was, aber wir sind aber stolz drauf. Tolle Bande, tolle Kinder. Wie ihr seht, sind wir Großeltern geworden. Das ist sehr speziell für uns und sehr, sehr schön und ein völlig neues Lebensgefühl. Genau. Und genau, das ist für uns eine riesengroße Freude. Unsere drei, das ist unsere Älteste, Tabitha, unsere zweite, Hanna, verheiratet mit Tushar, und unser jüngster, Lukas, verheiratet mit Bethany. Genau. Ja, ganz kurz nur. Ja. Und wir sind, sind Mitarbeiter bei OM und sind verantwortlich als in unserer Struktur als Gebietsleiter für den Mittleren Osten und Nordafrika. Das sind die Länder, die jetzt hier auf der Landkarte sind. Ich liebe Landkarten, von daher, ich hoffe, ihr vergebt mir das, weil die letzten, während der Predigt haben wir immer irgendwie fast noch immer eine Landkarte hier oben. Genau, das sind die Länder, für die wir verantwortlich sind. Das sind im Groben und Ganzen alles die arabischsprachigen Länder dieser Welt. Und neuerdings, das ist die neuere Entwicklung, gehört eben auch noch der Bereich von Somalia, Eritrea, Djibouti und Äthiopien dazu. Das ist, was man das Horn von Afrika nennt. Die sprechen dort nicht oder nur wenige sprechen Arabisch, aber das gehört auch noch dazu. Genau. Und das heißt, wir wohnen weiterhin in Deutschland, weiterhin in Mosbach und reisen sehr viel und begleiten die Leiter, die für die Arbeit verantwortlich sind. Etwa 10 Leiter, die für verschiedene Länder oder Ländergruppen verantwortlich sind. Und wir sind verantwortlich, die wiederum anzuleiten. Das ist so die Kurzversion. Ja, genau. Der Werner hat schon gesagt, dass es jetzt losgeht mit einer Predigtreihe. Das heißt, ich habe die Ehre, anzufangen und als erster mit 1. Thessalonicher 1, Vers 1 bis 5, euch da so reinzuführen. Da kommt nochmal eine Landkarte. Die meinte ich jetzt nicht, sondern die hier, genau. So, das ist die Landkarte und die Reisebewegung vom Paulus bei der zweiten Missionsreise. Er hat eine Missionsreise gemacht, da war er hauptsächlich in der Türkei, in der heutigen Türkei, das ist dann, und hier ist er hin und dann ist er im mittleren Teil von der Türkei, hat dort verschiedene Gemeinden gegründet und ist dann wieder zurück. Und dies ist jetzt die zweite Missionsreise. Ich will euch nur ganz kurz erzählen, wo da Thessaloniki ist es heute, Thessalonich sagen wir in der Bibel, wo das ist und in welchem, wie das gegründet wurde, die Gemeinde dort. Einfach, dass ihr so ein bisschen den Hintergrund habt. Das heißt, nachdem Paulus und damals zuerst Barnabas ihre erste Reise gemacht haben, sind sie wieder zurück. Dann waren sie 1,5, 2 Jahre wieder in Judäa oder in Israel, würden wir es auch heute sagen. Und nach der Zeit wollten sie nochmal los auf eine zweite Reise und wollten die gegründeten Gemeinden besuchen. Internet gab es ja noch nicht. Genau, Briefe man so eben. Und dann haben sich Barnabas und Paulus so zerstritten, dass das nicht ging. Die konnten nicht miteinander nochmal los. Dann ist Paulus mit einem jungen Mann namens Silas und einem Timotheus losgezogen und erstmal sozusagen über Land bis in die Türkei wieder rein, die heutige Türkei, Kleinasien hieß es damals, und haben dann hier in diesem Bereich die drei gegründeten Gemeinden neu besucht, die Leute, die Gemeinden gestärkt, weitergebracht und so weiter. Und dann sind sie weitergezogen, haben versucht, neue Gemeinden, neue Gebiete zu erreichen, wo noch niemand von Jesus gehört hatte. Nebenbemerkung, das ist so die, ich sag mal, so die Begabung von einem Apostel. Apostolische Begabung gibt es auch heute noch, genauso bei uns in den Gemeinden. Ich bin davon überzeugt, dass einige, die hier sitzen, auch apostolisch begabt sind. Das ist einfach dieser innere Motor und diese Begabung, dass man einfach immer irgendwo dahin gehen will, wo Jesus noch nicht bekannt ist. Und einfach es immer danach drängt, Leuten die Liebe Jesu Christi zu bringen, die ihn noch nicht kennen. Genau, das heißt, ursprünglich hatte sich Paulus gedacht, auch von hier aus können wir mal nach Norden gehen, Mysien und hier Entschuldigung, nach Bithynien hier. Und er hatte dann, ja, wie das genau funktioniert, das weiß ich nicht genau, aber steht in der Bibel, dass der Geist ihn dann nicht hingelassen hat. Und irgendwann waren sie hier und er hatte eine Vision gehabt, einen Traum von einem Mann aus Mazedonien, also der erste Europäer auf der anderen Seite von dieser Meerenge, ein Grieche, ein Mazedonier, der ihm gesagt hat, komm und hilf uns. Und so ist Paulus das erste Mal von hier aus mit seinen Kollegen zusammen, mit Timotheus und mit Silas auf die europäische Seite gekommen. Da waren die noch nie gewesen. Heutige Griechenland und zuerst nach Philippi. Philippi, ich weiß nicht, wie viel ihr noch so auswendig wie soll man sagen, von eurem Bibelstudium wisst. Das hat sofort auf der einen Seite ein riesengroßes Interesse am Evangelium gegeben, müssen viele zum Glauben gekommen. Und dann gleichzeitig relativ bald dann auch schon riesengroßen Stress, weil Paulus ein Sklavenmädchen von ihrem bis in dem Dämonen befreit hat, der in ihr gelebt hat. Und dann hatten die Besitzer von diesem Sklavenmädchen haben dann ihren Verdienst verloren. Dann gab es einen Riesenaufstand. Kamen ins Gefängnis. Ihr kennt die Geschichte von dem Gefängnisaufseher. Genau. Ein Erdbeben mitten in der Nacht. Und dann sind die Paulus und also seine Kollegen wieder frei gewesen und sind dann weitergezogen von Philippi nach Thessaloniki, sagt man heute. Thessalonich heißt es in der Bibel. Ich habe mal geguckt, 160 Kilometer etwa. Bin also einige Tage wahrscheinlich unterwegs gewesen. Ich habe mir so gefragt, wenn man gerade sowas erlebt hat, dass man ausgepeitscht worden ist und ins Gefängnis gesteckt worden ist, dann aufstehen, weitergehen und dann gleich, wie soll man nach ein paar Tagen Wanderung gleich wieder von vorne anfangen. Da gehört schon ein gewisses Maß an Dickköpfigkeit dazu. Oder geistig gesagt an Standhaftigkeit und Geduld, da gehört was dazu. Aber die haben gleich weitergemacht und sind dann nach Thessaloniki gekommen. Das ist dann also hier, da gab es eine ganz wichtige römische Straße von der einen zur nächsten Stadt und so weiter. Das war also so ein Durchgangsding. Und da haben sie dann das Evangelium auch verkündet. Dann heißt es, dass sehr viele Juden in der Gemeinde in der Synagoge dort zum Glauben gekommen sind und noch viel mehr Griechen, die sich so ein bisschen dem jüdischen Glauben verbunden gefühlt haben. Und so ist die Gemeinde in Thessaloniki entstanden, die zweite Gemeinde auf europäischem Boden, okay? Also unsere Vorvorvorgänger. Und es hat da auch nicht lange gedauert. Ich weiß nicht, wahrscheinlich nur wenige Wochen. Es wird von 3 Wochen erzählt, von denen also 3 Sabbate, an denen Paulus in der Synagoge gepredigt hat. Wenig später da sind dann viele Griechen zum Glauben gekommen. Das ist auch interessant zu hören. Dann heißt es, dass die Juden neidisch wurden, weil Paulus so viel Erfolg hatte. Und ganz oft gibt es auch in Gemeinden, glaube ich, Spaltungen, nicht wegen unterschiedlicher Lehre, sondern wegen Neid. Einfach weil man neidisch ist auf den Erfolg eines anderen oder so. Das ist oft weniger wie soll man sagen, weniger geistlich, als man denkt, was passiert zwischen uns. Auf jeden Fall ein riesengroßer Aufstand. In derselben Nacht haben die Gläubigen Paulus weitergeschickt, dann ist er nach Beröa und dann nach Athen. Beröa, Athen und dann nach Athen. Da gibt es auch einige Geschichten, von denen ihr wahrscheinlich euch gut daran erinnern könnt. Und schließlich nach Korinth, das ist hier. Und in Korinth ist er 1,5 Jahre gewesen. 1,5 lange Jahre, das ist einer der ganz langen Aufenthaltsorte. Und von dort aus hat er den Brief geschrieben, den wir jetzt heute anfangen zu lesen. Okay, also schon relativ bald nach der Gründung dieser Gemeinde. Er hatte vorher den Timotheus mal von Korinth aus nach Thessalonich geschickt und hat gesagt, guck mal, wie es denn geht. Ich meine, er hat ja nur ein paar Wochen sozusagen mit denen verbracht, keine Ahnung, ob es 1, 2 Monate waren vielleicht, und wollte mal wissen, wie es der Gemeinde geht. Konnte nicht anrufen. Und Timotheus muss mit einem sehr positiven Bericht wieder zurückgekommen sein. Hat gesagt, das ist richtig toll zu sehen, was da läuft. Das kann man aus den ersten Versen von Paulus lesen. So, und dann heißt es hier: Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. Euch allen, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn, gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. Ich weiß nicht, ob ihr die ganzen, wie soll man sagen, die Briefe von Paulus an die verschiedenen Gemeinden, ob ihr die so, die habt ihr bestimmt nicht alle im Kopf, aber die fangen eigentlich alle ohne Ausnahme mit so einem Lob des Herrn an. Das geht, und Gnade und Frieden sei mit euch, das ist bei allen gleich. Und danach ist fast immer so, bis auf eine Ausnahme, fast immer so, dass dann Paulus die Gemeinden, an die er schreibt, lobt und dankbar ist für sie. Selbst bei Gemeinden, wo wir hinterher hören, oh Mann, die haben aber wirklich, also Korinther zum Beispiel, die hatten Probleme, wie so man, was ja von der Sorte, dass Männer mit ihren Schwiegermüttern Ehebruch betrieben haben und solche Sachen. Also wüsteste Probleme, die dann später in den Briefen kamen, aber zuerst gab es immer große Dankbarkeit. Bis auf übrigens, also mal eine Frage an euch, ja, gucken, ob ihr noch wach seid. Habt ihr irgendeinen Brief in Erinnerung von Paulus, wo er nicht mit Lob der Gemeinde anfängt? Galater, Dankeschön. Super. Oh, ihr seid. Ich bin erstaunt. Positiv erstaunt, sehr gut. Da sagt er auch zuerst, also Gnade und Friede sei mit euch. Und im zweiten Vers geht es gleich los. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben berufen hat. Sofort. Und das war eine Gemeinde, die in der Gefahr von Gesetzlichkeit war. Ne? Richtig. Aber hier geht es erstmal sehr positiv weiter. Es vergeht kein Tag, schreibt Paulus an die Thessalonicher, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Vergeht kein Tag. Und jetzt glauben wir einfach mal, dass er das auch, dass das die Wahrheit ist, nicht wahr? Das ist nicht einfach so nett gesagt, das meint er so. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet von ihm, vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Kurze Frage zwischendrin. Also wenn jetzt Paulus jetzt mal vor 1,5 Jahren hier durch Bonn gezogen wäre und Timotheus nach einem 1,5 Jahr oder nach einem Jahr oder sowas zurückschickt und sagt, hier, besuch mal die Gemeinde in der Seufertstraße und erzählt mir, wie es bei denen geht, so. Was würdet ihr sagen auf der positiven Seite? Ich will jetzt ganz bewusst überhaupt nicht von irgendwelchen, einfach auf der positiven Seite. Worüber würde Timotheus prahlen? Was würde er an guten Sachen erzählen von euch? Das ist eine echte Frage. Sag mal, was käme so an guten Sachen zurück wohl? Einheit, ja. Predigt, Ja. Wie bitte? Wachstum, ja. Also, wie bitte? Bibeltreue, ja. Also ich glaube, da werden vieles Positives zu berichten, oder? Also ihr habt eine Art von Gemeinschaft, zum Beispiel, das wollte ich noch, das ist eine Sache, die mir auffällt. Ihr habt eine Art von Gemeinschaft, dass Leute, wie soll man sagen, die in einer gewissen Weise mühselig durchs Leben gehen, sich wohlfühlen hier und sagen, ach, hier ist gut zu sein. So, stimmt das? Das ist eine Sache, zum Beispiel eine riesengroße Stärke von dieser Gemeinde. Und da kann man auch drüber reden und sich darüber freuen und dankbar sein für, oder? Genau. Und so ist es auch hier beim Paulus. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Und dann geht es dann natürlich die spezifischen Sachen an, von denen er erzählt. Da wollte ich noch ein kleines bisschen, dass wir da ein bisschen stehen bleiben und ein bisschen genauer hingucken. Also, jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran. So, drei Sachen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Die drei Worte kommen auch woanders, nicht wahr? Zum Beispiel in 1. Korinther 13. Glaube, Liebe, Hoffnung. Wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Das ist die erste Sache. Wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt und zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid. Ich nehme erstmal die beiden Sachen, nur bevor wir zu Hoffnung kommen. Manchmal, wie soll man sagen, liest man große Worte in der Bibel, aber was heißt das jetzt praktisch, konkret, nicht wahr? Also was heißt es, seinen Glauben entschieden in die Tat umzusetzen und seine Liebe in unermüdlichem Einsatz umzusetzen? Was heißt es, seinen Glauben in die Tat umzusetzen? Habt ihr ein paar Beispiele? Woran erkennt man einen Nachfolger Jesu Christi, der seinen Glauben konsequent in die Tat umsetzt? Was ist bei dem anders als anderswo? Es muss ja was anderes sein, etwas, was auffällt, oder? Könnt ihr ein paar Beispiele sagen? Was genau?
Er gibt Zeugnis.
Genau, der hält den Mund nicht. Erzählt von dem, was er. Total richtig, genau. Erstaunlich übrigens, besonders bei Leuten, die erst relativ frisch zum Glauben gekommen sind, die machen das viel wesentlich mehr als und wesentlich unbekümmerter als Leute, die seit 10, 20 Jahren zum Glauben gekommen sind. Ne? Das ist sehr, sehr interessant zu beobachten, faszinierend und sehr, sehr schön zu sehen. Du hast recht, das ist etwas, was natürlich aus dem Glauben rauskommt. Das passiert einfach. Wenn ihr das erste Kapitel von der Apostelgeschichte lest, dann seht ihr das, das kommt so einfach, genau. Was noch? Barmherzigkeit, Menschenfreundlichkeit, ganz genau, das sind Früchte des Heiligen Geistes, nicht wahr? So steht es in Galater 5,22. Also das sind, genau, Menschenfreundlichkeit, man merkt es an dem Umgang mit Menschen, an der Freundlichkeit und der Herzlichkeit, genau.
Ja, so ein Frieden, der auch dann da ist, wenn das politisch zum Beispiel komplizierte Situationen gibt.
Richtig, ein tiefer Friede, auch in riesengroßen Problemen, die äußeren Problemen, weil man einfach einen inneren Frieden hat, der jenseits dessen ist, was einfach die Welt um einen herum zu bieten hat. Genau, ja. Total wichtig, ja. Vergebungsbereitschaft ist etwas, was es so unter Menschen, die Jesus nicht kennen, oft überhaupt nicht gibt, geht nicht. Man kann nicht. Ich sage immer, wir können nur etwas geben, was wir auch bekommen haben. Oder ich kann ja nichts, ich kann niemandem 10 Euro geben, wenn ich keine 10 Euro habe. Ich kann keine Vergebung geben, wenn ich es nicht empfangen habe. Ich kann keine Liebe geben, wenn ich es nicht empfangen habe vorher. Und deswegen ist das, was wir als Nachfolger Jesu Christi zu geben haben, so ungewöhnlich, weil wir Vergebung und Liebe von Jesus Christus bekommen haben und Hoffnung, die so ein Mensch einfach normalerweise nicht hat. Und ich wollte einfach nochmal zur Bestätigung dessen, was ihr schon gesagt habt, nochmal lesen, wie das war bei der Beschreibung der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 2. Die allererste Gemeinde, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre. Das ist das, wo wir oft zuerst dran denken. Und da ist auch nichts Falsches dran, das ist aber nur nicht das Einzigste. Überhaupt nicht das Einzigste, die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das war eine Gemeinschaft, die zusammengehalten hat in gegenseitiger Liebe, aber eben nicht so nur romantische oder wie soll man sagen, so emotionale Liebe, sondern eben auch mit Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder, viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Das ist eine radikale Form der Liebe, oder? Dass man selbst Grundstücke verkauft oder Besitz verkauft, um, hier steht noch nicht mal nur den Gläubigen, sondern einfach denen, die in Not waren, zu helfen. Das ist radikale Liebe, die, ich sag mal, die sehr, sehr auffällig sein muss, oder? Das fällt Leuten auf, wenn sowas passiert. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Das heißt, sie waren, außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Da war Freude. Das heißt, die waren sowohl in ihren Häusern privat zusammen, in kleineren Gemeinschaften, als auch haben sie sich sehr öffentlich getroffen. Im Tempel, das war der Tempelvorhof, das ist so ähnlich wie bei uns eigentlich die Marktplätze. Die Gemeinde war sichtbar, da war nichts versteckt. Ich frage mich manchmal, das ist die Frage, habe ich auch bei uns in Moosbach, unserer Gemeinde manchmal gestellt, wie soll man sagen, was sieht so Moosbach oder Bonn, was sehen die so von der Gemeinde hier? Genau, das, was für Auswirkungen hat die Gemeinde? Und sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Mensch weitere Menschen, der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Das ist so das Bild von einer Gemeinde, wo der Glaube in die Tat umgesetzt wird. Und das hat sofort Auswirkungen. Ich sage mal einfach noch ein paar. Also es hat Auswirkungen auf die Geldbörse, den Besitz. Das sind so Sachen, wo man relativ wenig in Gemeinden darüber redet. Wir sind in einer kapitalistischen Gesellschaft. Da redet man, also lässt man ungern jemanden über den eigenen Besitz reden. Aber die Bibel redet erstaunlich oft über unser Geld und unseren Besitz. Das hat, ich sage mal einfach noch so ein paar Beispiele, die mir durch den Kopf gehen. Das hat Auswirkungen auf das Familienleben, das Eheleben. Wenn wirklich der Geist Gottes in einem, der zum Glauben kommt und Jesus nachfolgt, wirklich wirkt, dann hat das Auswirkungen auf die Art und Weise, wie man als Familie zusammenlebt und als Ehepartner. Es hat Auswirkungen auf Konflikte. Ich meine, jeder, wo Menschen zusammen sind, gibt es immer Konflikte, auch in Gemeinden. Nicht allzu viel später in der Apostelgeschichte gibt es einen großen Konflikt zwischen den jüdischen Gläubigen, denen die aus jüdischem Hintergrund kommen und die aus griechischem Hintergrund kommen, weil man, wie soll man sagen, die Griechen Eindruck hatten, dass sie übersehen wurden, oder vor allem die Witwen übersehen wurden. Da ging man ordentlich mit, das war ein Konflikt, der wird in der Bibel erwähnt, erzählt davon, da ging man ordentlich mit um, das hat man gelöst, hat sich aneinander zugehört und dann eine Lösung gefunden, weil die Beschwerden tatsächlich auch berechtigt waren, zum Beispiel. Also wie man mit Konflikten umgeht, ist auch eine Sache, die, glaube ich, vom Heiligen Geist, wo man durch den Heiligen Geist anders sein kann als die Welt um uns herum. Genau, das sind so die Sachen, die mir einfallen. Es gibt wahrscheinlich 2000 andere noch, aber die Sachen, die mir einfallen, wenn es darum geht, wenn ich hier versuche, mir zu vorzustellen, was es bedeutet, seinen Glauben entschieden in die Tat umzusetzen und in unermüdlichem Einsatz aus Liebe bereit zu sein, sich gegenseitig zu helfen. Ich denke, das ist auch übrigens eine Sache, die ich in der Gemeinde hier beobachte. Viele von euch setzen sich unermüdlich für die anderen ein. Das muss eine ganz große Anziehungskraft haben. Nicht wahr? Das ist etwas, was viel Energie kostet und viel Liebe kostet und Dienst ist und was Auswirkungen hat und was Anziehungskraft hat. Genau. Ich würde gerne ab jetzt, wenn ich so auch die verschiedenen einzelnen Dinge, von denen hier die Rede ist, so Beispiele bringen aus dem, was wir in der Mission erleben. Und das zu verdeutlichen, was, und so bauen wir unseren Bericht sozusagen mit ein. In einer Gesellschaft, die von wo es extrem wenige Menschen gibt, die Jesus Christus kennen und ihn nachfolgen und die zwar auch sehr, 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 sehr schöne Aspekte hat, aber auch sehr, sehr kaputt ist innen drin. Da macht es einen riesengroßen Unterschied, ob Nachfolger Jesu Christi wirklich ihren Glauben in die Tat umsetzen oder nicht, nicht wahr? Das hat eine riesengroße Kraft. Ich habe davon erzählt, dass wir, ups, jetzt muss ich wieder zurückgehen. Genau, dass von dem Horn, was wir das Horn von Afrika nennen, hier, diese Länder sind neu in unserer Verantwortung. Die letzten ein, zwei Jahre haben wir uns viele Gedanken gemacht und haben viel nachgedacht darüber, wie können wir von OM aus einen richtig guten Beitrag leisten für Gemeindegründungsarbeit in diesem Bereich der Welt. Das ist für uns neu. Wir sprechen auch nicht immer die Sprache. Wir sprechen alle Arabisch, aber Somalisch ist nochmal was ganz anderes. Und haben relativ viel Zeit damit verbracht, mit Leuten zu reden und zu lernen, was passiert eigentlich in Somalia. Und ich weiß noch, ich war im April, war ich in einem Treffen, das war damals in Nairobi, haben wir uns getroffen von, ich sag mal, 30, 40 Leuten, die somalische Gemeindeleiter sind oder Missionsleiter sind oder auch ein paar Ausländer, die in Somalia arbeiten. Es gibt eine Gemeinde in Somalia, es gibt Leute, die dort zum Glauben gekommen sind. Und genau, so versuchen wir ganz, ganz viele Fragen zu stellen und zu lernen, was so die Herausforderungen sind und was unsere Aufgabe sein könnte. Ich weiß noch, ich habe in einer Pause in der Nähe von einer Gruppe von somalischen Gläubigen gesessen und die haben miteinander geredet. Und da ging es um das Thema, was von der somalischen Kultur sie als Gemeindeleiter und in den Gemeinden weiter, wie soll man sagen, gebrauchen können und was eigentlich abgelehnt werden muss. Ein sehr interessantes Thema, haben wir oft Diskussionen drüber. Und vieles von der somalischen Kultur kann man, also ist einfach total schön, hat auch wirklich Widerklänge in der Bibel und da waren sie sich ganz einig, die wollen nicht alles einfach alles wegschmeißen und dann, wie soll man sagen, mehr westlich werden. Das war ihnen völlig klar. Und dann kamen sie zum Familienleben. Ich war fasziniert. Die haben nicht gemerkt, dass ich zugehört habe, aber dann sagten sie, also ehrlich gesagt, wenn es um Ehe und Familie geht, alles wegschmeißen, von null anfangen. Alles wegschmeißen, da können wir nichts von gebrauchen, von unserer Herkunftskultur. Faszinierend oder erschreckend, erschütternd in einer Weise. Aber ich weiß gar nicht mal, ob das jetzt das letzte Wort der Weisheit ist. Wahrscheinlich gibt es da auch Gutes dabei, aber das war ihr Urteil über ihre eigene Kultur. Da müssen wir von null anfangen, da können wir nichts von übernehmen. Und ich habe ein bisschen sozusagen somalische Kirchengeschichte der letzten 100 Jahre gelernt. Was heißt davon gelernt? Und man hat mir das so erklärt, das habe ich auch alles nicht gewusst, dass es im letzten Jahrhundert mehrmals, mindestens zweimal große Bewegungen hin zu Jesus Christus gab, durch Missionare. Große Bewegungen, wo Hunderte und Tausende zum Glauben gekommen sind. Und die sind alle stecken geblieben, stehen geblieben oder wieder gestorben, weil es nie, wie soll man sagen, eine zweite Generation gegeben hat. Es ist nie so weit gekommen, dass die Kinder von diesen Gläubigen den Glauben übernommen haben und weitergeführt haben. Passt zu dem, was ich jetzt gerade von Familienleben erzählt habe. Ich denke mir, wenn sich der Glaube nicht auswirkt, der Glaube an Jesus Christus nicht auswirkt auf zum Beispiel auf ein radikal neues Leben in Ehe und Familie, dann gibt es auch keine zweite Generation, auch biologisch gesehen, nicht wahr? Dann ist eine Bewegung hin zu Jesus Christus in einem so unerreichten Land wie Somalia relativ schnell zu Ende. Das war's. Mit dem Ende der ersten Generation ist es vorbei. Jetzt werden wir, so wie es aussieht, ab dem 22. November mit einigen von den Schlüsselpersonen, mit denen wir dort kennengelernt haben, und etwa 25 somalischen jungen Gläubigen, die gerade so am Anfang ihres Glaubens stehen, meistens von denen, eine große Aktion machen, wo es eigentlich um Jüngerschaftsschulung geht, um Grundlagen im Glauben, um auch innere Heilung und solche Sachen, werden wir uns treffen. Da sind wir gerade in der heißen Phase der Planung. Und für mich ist wirklich das Ziel, unter anderem genau das, was wir hier gerade im Thessalonicher Brief gelesen haben, dass zu einem Zeitpunkt, wenig später, irgendwann einmal ein Timotheus vorbeigeschickt werden kann bei den Gemeinden in Somalia und die sagen können, unter anderem, deren Familienleben hat sich radikal verändert. Deren Ehen haben sich radikal verändert. Das hat richtig Anziehungskraft jetzt. Das ist so das Ziel, unter anderem das Ziel. Und wenn ihr dafür beten könntet, für diese große Konferenz, die uns viel Arbeit, auch viel Geld kosten wird und viel Vorbereitung und wo wir ganz viel investieren wollen, dann wären wir euch sehr, sehr dankbar. Das ist gerade in diesen Tagen fallen ein paar grundlegende Entscheidungen. Wo und wie und mit wem. Wir müssen für viele, also wir können das nicht in Somalien machen, weil das viel zu gefährlich wäre, das geht nicht. Einige von den Gläubigen in Somalia, die wir holen wollen, brauchen erstmal noch einen Pass, sonst können die gar nicht rausreisen. Das sind also praktische Herausforderungen. Wenn ihr dafür beten könntet, das wäre mir sehr, 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 sehr recht. Genau. Und wie gesagt, ich glaube, für diese Gemeinde in Somalia, wenn die lebensverändernde Kraft des Wortes Gottes in ihrem Leben, im Familienleben oder auch auf vielen anderen Gebieten sichtbar würde, dann gäbe es, glaube ich, in Somalia kein Halten mehr, wenn es um das Wachstum der Gemeinde ginge. So geht, glaube ich, ganz viel Frucht verloren, weil einfach die verändernde Kraft noch nicht da ist. Genau. Bitte betet dafür. Es gibt mehr Gläubige in Somalia, als ich dachte. Vor allem durch Medienarbeit, dadurch, dass Leute zum Glauben kommen, die irgendwo im Internet Sachen sehen und hören und lernen über Jesus Christus. Aber dadurch, dass man sie nicht erreichen kann, physisch, dass man nicht hin kann, bleibt deren Glauben oft, wie soll man sagen, einen Zentimeter tief. Da kommen keine Schritte vorwärts. Und genau das wollen wir verändern, indem wir diese 25 oder so Schlüsselpersonen ausrüsten, sodass sie in ihrem eigenen Land wirklich mit einer größeren Tiefe, wie soll man sagen, Jünger Jesu machen können. Dann heißt es hier weiter, genau, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid, wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Wie standhaft euch die Hoffnung macht. Standhaftigkeit ist auch ein Zeichen, eine Auswirkung vom Wirken des Heiligen Geistes. Und etwas, was man nicht immer überall sieht. Heike, kannst du uns mal ein Beispiel erzählen Entschuldigung, von Sudan, genau.
Standhaftigkeit.
Genau, ja.
Genau. Wir haben ja im Sudan ein großes Team mit ungefähr, wir haben mit 130 Mitarbeitern, alles Sudanesen und die leben da seit 1,5 Jahren im Krieg. Die bezahlen einen großen und hohen Preis für ihre Standhaftigkeit. Wir haben jetzt im Juli mit denen zusammen eine Auswertung gemacht, so Traumagespräche geführt. Da haben wir 15 Leute rausgeholt oder 16 aus dem Sudan nach Uganda, weil wir ja da nicht hin können, in den Sudan, und haben uns dann einige Tage mit ihnen getroffen und Gespräche geführt. Das war richtig heftig. Die Geschichten, die die erzählen, was sie erleben im Krieg, ich möchte euch die Details jetzt gar nicht erzählen, aber man hat gesehen an den Gesichtern, wie sie aussehen, wie niedergedrückt sie sind, wie fertig sie sind, wie ausgelaugt sie sind. Die bezahlen einen hohen Preis. Und wir haben dann mit denen geredet und versucht, die wieder aufzubauen. Und sie haben sie dann auch zurückgeschickt in den Sudan, wo auch ganz viel passiert. Aber eine Frau, Rosa, es ist die Frau von einem unserer Mitarbeiter dort, die mussten aus der Hauptstadt, aus Khartoum, fliehen und sind jetzt in Port Sudan am Roten Meer. Die Stadt ist noch relativ sicher und die haben vorher eine Wohnung gehabt mit ihren 3 Kindern, ganz einfach, aber ihr eigenes, und wohnen jetzt in einem Kirchengebäude mit vielen anderen Familien zusammen. Jeder hat ein Zimmer, aber die teilen sich Bad und Küche. Und naja, also wenn sich viele Leute Bad und Küche teilen, Ich habe mir mal eine Weile mit einer arabischen Frau die Küche geteilt. Ich bin bald durchgedreht. Und die teilen sich mit vielen Küche und Bad. Und die haben erzählt, also, naja, wenn dann alle, verzeiht mir das, wenn ich das jetzt erzähle, aber wenn dann viele Kinder auf so eine Toilette gehen, die sieht dann nicht immer sehr schön aus. Und die Rosa hat irgendwann zu ihrem Mann gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich kann das nicht mehr ertragen. Dieser Dreck, dieser Gestank, keiner macht hinter sich selber sauber. Das ist echt eine Sauerei hier. Ich will das nicht mehr. Ich gehe zurück nach Hause, nach Khartoum. Der sagt, geht nicht. Wir müssen hier irgendwie hin, her. Irgendwann hat Rosa sich ein paar Gummihandschuhe besorgt und hat angefangen, die Toilette zu putzen, die von vielen anderen mitbenutzt wurde. Und sie hat da wirklich einen Liebesdienst erwiesen. Und ich habe hohen Respekt vor dieser Frau, die gesagt hat, so, ich gehe jetzt echt den unteren Weg und ich mache das, weil ich auch an Jesus glaube und ich will das einfach zeigen. Und als wir dann unsere Traumagespräche hatten, haben wir dann auch den Leuten so ein paar Fragen mitgegeben und gesagt, hier, die Fragen könnt ihr den Leuten doch stellen. Was ist passiert? Wie hast du gedacht? Wie hast du gefühlt dabei? Was waren so Dinge, die in deinem Kopf abgegangen sind? Und dann hat Rosa gesagt, super, mit diesen Fragen gehe ich jetzt zurück und da kann ich üben mit all den Frauen und Leuten und Kindern in meiner Kirchenwohngemeinschaft, die sie ja gar nicht so gerne mag, aber wo sie sagt, ich möchte diesen Leuten dienen und ich möchte da Licht sein und da standhaft sein, wo Jesus mich gerade hingestellt hat. Und da habe ich echt großen Respekt vor. Und ihr könnt auch für unsere Sudanesen beten, für Rosa, ihre Familie, die in dieser Situation seit anderthalb Jahren leben. Und das ist wirklich richtig hart. Aber die ziehen das durch und ich muss sagen, Hut ab vor diesen Menschen, die das einfach so schaffen. Genau.
Das letzte Mal, dass ich mit ihnen zusammen war, habe ich gefragt, wie viele, Gemeindedienste und missionarische Dienste es noch im Sudan gibt. Und musste feststellen, dass alle sämtliche, nicht nur ausländischen Missionsgesellschaften, sondern auch sudanesischen Gemeindegründungsbewegungen allesamt das Land verlassen haben und unser Team das Einzige, was noch drin ist. Es sind alle weg. Wir haben 130 Mitarbeiter, alles Sudanesen. Etwa 20 von denen mussten das Land verlassen, vor allem die im Darfur waren. Das ging gar nicht mehr. Die restlichen 110, 120 sind noch an Ort und Stelle. Genau, betet für sie. Eine kleine Geschichte, kleine, riesig große Geschichte eigentlich noch ist einer von den Mitarbeitern erzählt, die hatten ein Teammitglied, der war muslimischen Hintergrundes, war zum Glauben gekommen vor, ich glaube, 6 Jahren etwa oder 7 Jahren zum Glauben gekommen. Interessanterweise hat er den Namen Ayub, das ist der arabische Name für Hiob, das ist ein durchaus muslimischer Name auch. Der ist zum Glauben gekommen in einem Dorf in der Nähe von unserem Feldleiter für den Sudan und war von Anfang an fürchterlicher Verfolgung ausgesetzt, fürchterlicher Druck. Er musste dann raus für zumindest 2-3 Jahre, musste irgendwo in einem anderen Ort arbeiten, hat seinen Lebensunterhalt in Bergwerken verdient, ist auch ziemlich krank geworden. Ist dann irgendwann einmal zurück, hat mit dem Jesus-Filmprojekt gearbeitet und hat einfach in seinem ganzen Trotz und seiner Standhaftigkeit für das Jesus-Filmprojekt den Jesus-Film in den örtlichen Dialekt übersetzt von seinen eigenen Leuten in dem Dorf, wo er gelebt hat. Ja. Ist dann los und hat den Film probeweise in seinem eigenen Dorf Leuten gezeigt. Es ist ein gewisses Maß an Standhaftigkeit, Dickköpfigkeit, weiß nicht. Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass Leute vor allem von der Geschichte von der Bergpredigt, von dem Liebet eure Feinde, so fasziniert waren, dass ich glaube, an dem Tag 8 Männer und 2 Frauen zum Glauben gekommen sind. Das ist vor knapp 2 Jahren, glaube ich, gewesen. Und die haben auch von dem ihren Glauben weitererzählt, sind dann nach einer Weile, waren es glaube ich 17, dann waren es 50, das hat sich schnell verbreitet. Im letzten Jahr, vor einem guten Jahr, ist dieser Ayub gestorben, er ist krank geworden, gestorben. Ich denke mal Auswirkungen von der Zeit, die er in Bergwerken arbeiten musste. Unser Feldleiter kann auch aus Sicherheitsgründen in das Dorf nicht rein, Aber er hat sozusagen, er führt vier von den leitenden Leuten weiter. Die kommt zu ihm und so geht das weiter. Das Letzte hat er mir neulich erzählt, wie wir da zusammen waren, erzählt er, ja, das sind inzwischen etwa 1000 in dem Dorf. Es hat mal eine Situation gegeben, wo wohl einer von den Muslimen einen von den Gläubigen versucht hat zu bedrohen und zu sagen, hier, wir werden euch platt machen, wir sind mehr als ihr. Woraufhin die Antwort war, nein, wir sind mehr als ihr. da irrst du dich. Wir sind inzwischen über 1000. So gehen auf eine sehr, nicht so sehr sichtbare Weise, aber so in verschiedenen unsichtbaren Teilen des Landes im Moment Bewegung zu Christus hin, vorwärts, die völlig überraschend sind so für uns. Nicht wahr? Und das sind so Sachen, ja, ich kann euch die Namen der Orte nicht sagen, weil das tatsächlich sicherheitsmäßig jetzt ziemlich kribbelig ist, aber es ist total schön zu sehen, wie inmitten von diesem riesengroßen Leid, von dem Heike erzählt hat, viel auch vorwärts geht. So, ich merke gerade, ich muss, glaube ich, ein bisschen mal der Gas geben. Ich erzähle euch noch den letzten Vers vorlesen und noch eine weitere Geschichte erzählen lassen. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Das sagt jetzt Paulus wieder zu den Thessalonichern. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. Was stellt ihr euch dann darunter vor? Was ist das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes? Je nachdem, wie so man sagt, wie charismatisch der Gemeindehintergrund ist, hat man wahrscheinlich unterschiedliche Ideen. Kann alles richtig sein. Aber da war auf jeden Fall, egal wie, da war etwas zu spüren von Kraft. Nicht wahr? Die haben geredet, das waren Worte. Und Leute haben sofort gemerkt, das sind nicht nur leere Worte oder schlaue Worte oder so, das sind kraftvolle Worte. Durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte. Wenn jemand zuhört, der große Zuversicht hat, der zum Beispiel, das ist für Muslime ganz, ganz faszinierend, weiß, dass er einmal gerettet ist. Nicht nur vielleicht, sondern er weiß, er hat die ganz tiefe Zuversicht, ich bin gerettet. Das ist etwas, was nicht nur für Muslime, sondern auch damals offensichtlich für Menschen faszinierend und neu war. So etwas gibt es kaum. Das heißt, Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten. Irgendwas hat da zusammengepasst. Das Reden und das Verhalten waren zusammen und dadurch hatte das Wort eine riesengroße Kraft. Nicht wahr? Die Früchte des Heiligen Geistes waren sichtbar in Paulus und in seinen Kollegen. Und so haben Leute gesagt, da ist Kraft drin. Das ist nicht nur leer. Durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Etwas Faszinierendes in dieser Welt, ganz, ganz selten, dass Leute nicht nur an sich selbst denken, sondern auch an andere. Was ganz Neues gibt es selten bei uns. Genau, das ist das letzte Wort von den fünf Versen, über die es heute Morgen ging. Und da würde ich Heike nochmal darum bitten, dass sie ein Beispiel erzählt von einer Geschichte, die das verdeutlicht. Genau, und zwar aus Algerien.
Wir haben in Algerien auch ein großes Team. Das sind auch alles Einheimische, alles Algerier, weil wir als Ausländer da gar nicht rein können und Visa-Probleme haben. Und seit einigen Jahren gibt es in Algerien ziemlich große Verfolgung der Gemeinde. Die Regierung, die Polizei hat in den letzten Jahren ganz viele Gemeinden zugemacht. Die kommen dann da rein, machen ein Siegel an die Tür. Die Gläubigen müssen alle raus. Die haben hier zum Teil, gibt es so Videos, wo sie die Gläubigen echt mit dem Stuhl schon fast raustragen, weil die sich weigern, die Gemeinde zu verlassen. Dann kommt ein Siegel an die Tür und die dürfen da nicht mehr rein. Das führt natürlich dazu, dass die Leute sich in Hausgemeinden treffen. Das ist auch gut. Aber die Verfolgung und die Schikanen sind schon ziemlich groß in Algerien. Unser Leiter dort, der Rami, der muss immer wieder sich bei der Polizei melden, der muss immer wieder vor Gericht kommen und der wird immer wieder eingeladen, um dann sich da zu verantworten. Er ist schon zu Geldstrafen und Gefängnisstrafen verurteilt, dann geht er in Revision und naja, eine ewig lange Geschichte. Und dann irgendwann, jetzt im Frühjahr, glaube ich, war das, da wurde er das 19. Mal vor Gericht vorgeladen. Und er hat nur noch mit den Augen gerollt und hat gesagt, schon wieder. Er hat gesagt, Jesus, warum muss ich da immer hin? Ich habe keine Lust mehr. Naja, er musste ja dahin, dann ist er vor Gericht erschienen. Und dann saßen da drei Richter, zwei Männer und eine Frau. Die haben ihn interviewt, haben ihn alle möglichen Fragen gefragt. Warum, also er leitet auch eine Gemeinde in Algerien, warum, wieso, was die machen und hin und her. Und er hat dann irgendwann einfach von seinem Glauben erzählt, was er glaubt und was Jesus für ihn getan hat und wer Jesus ist und so. Naja, dann ist er wieder nach Hause gegangen. Am nächsten Tag bekommt er einen Telefonanruf. Ein Mann, unterdrückte Nummer, ein Mann am Telefon, der sagt, ich möchte, dass Sie mich morgen dort und dort treffen, in dem und dem Café, bitte bringen Sie eine Bibel mit. Und Rami denkt, boah, will ich das? Das könnte eine Falle sein. Das könnte sein, dass der mich einer echt hochnimmt. Hat er gebetet und hat gedacht, na gut, ich glaube, ich sollte das machen. Er ist da hingegangen, Bibel in der Tasche, ein bisschen so, Der Mann sitzt da und dann sagt er, ich bin der Mann von der Richterin, mit der Sie gestern geredet haben. Wir sind sehr interessiert an dem, was Sie glauben. Wir hätten wirklich gerne Bibel. Meine Frau war sehr angesprochen. Kann ich bitte eine Bibel haben? Er hatte ihm die Bibel gegeben, hat ihm nochmal das Evangelium erklärt. Dann hat der Mann gesagt, so, und jetzt bitte löschen Sie meine Telefonnummer. Wir haben uns nie getroffen, wir kennen uns nicht. Und ich bedanke mich bei Ihnen. Und dann ist er gegangen. Und Rami sagt, bitte betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört. Betet dafür, dass wir Weisheit haben. Betet dafür, dass Menschen weiter offen sind, dass wir die Gelegenheiten nutzen können, die sich durch diese Verfolgung für uns ergeben. Und das hat mich echt bewegt, weil ich denke, die bezahlen auch einen hohen Preis dafür. Das ist eine Menge Angst. Gehe ich da hin, gehe ich da nicht hin? Immer wieder vor Gericht erscheinen. Das ist ja auch ein Riesenstress für die Leute. Das ist ja nicht einfach, wir machen das, sondern das macht ja auch emotional was mit denen. Und wo die dann ihre Gelegenheiten auch ergreifen und dann solche Sachen da rauskommen. Wir haben keine Ahnung, was aus dieser Richterin und ihrem Mann geworden ist. Wir wissen es nicht. Aber wir vertrauen darauf, dass Gottes Wort mächtig ist und der Heilige Geist in diesen Menschen wirkt und diese Worte von Rami und von der Bibel gebraucht, um die eben auch zum Glauben zu bringen. Ja, genau.
Ja. Worte haben Kraft. Das Wort Gottes hat Kraft. Und das Wort Gottes, auch die zusammen mit einem Leben, das sich verändert hat und wo man auch sehen kann, dass sich es verändert hat, hat unfassbare verändernde Kraft. Deswegen habe ich diese Überschrift über die ersten Verse von Thessalonicher gedacht. Das ist, wie soll man sagen, ein Beispiel von einer Gemeinde, wo man die lebensverändernde Kraft von Jesus Christus und von Glauben an Jesus Christus sehr, sehr deutlich sehen kann. Ich bin davon überzeugt, dass das auch der Fall ist in dieser Gemeinde, 100%. Und wenn wir uns, egal in welcher Gemeinde wir sind und wo immer wir stehen, uns darauf konzentrieren, so, wie soll man sagen, so vorwärts zu gehen wie die Thessalonicher und die Kraft des Heiligen Geistes an uns wirken lassen, in unseren Familien, Ehen, in unseren Konflikten, mit unseren Geldbörsen, mit unseren Beziehungen zu Leuten außerhalb der Gemeinde, mit dem, was wir uns trauen zu sagen oder auch nicht sagen, der Mut, wenn wir beten, unseren Mut, wie der von Rami, von dem Heike erzählt hat, dann bin ich davon überzeugt, dass das riesengroße Auswirkungen hat auf die Welt um uns herum. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid, wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde auch schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes, durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es um uns um euch ging und nicht um uns selbst. Amen.